Liebe christliche Gemeinde, es ist etwas Wunderbares, wenn viele Leute etwas Gutes gemeinsam haben, wenn sie davon reden und ich sagen kann, da gehöre ich auch dazu. So sehe ich das mit dem Glaubensbekenntnis auch. Es sind gemeinsame Sätze und wenn ich sie mitspreche, dann sage ich, ich gehöre auch dazu. Ich bin auch ein Christ, ich bin eine Christin. Einerseits ist das präzise, macht einen Unterschied, weil wir damit uns eindeutig zu unserem dreieinigen Gott bekennen. Gleichzeitig hat es aber auch eine große Weite, dieses Glaubensbekenntnis, weil es uns verbindet mit Kirchen in Deutschland und in der ganzen Welt. Rund um die Welt kennt man dieses Bekenntnis zu Gott, dem Vater, zu dem Sohn und zum Heiligen Geist. Und wenn wir uns das klar machen, denke ich, hat das schon eine Wucht, irgendeine Gewalt. Credo in Deum Patrem Omnipotentem et in Jesum Christum, so heißt es lateinisch, so kommt's her. I believe in God, the Father, and in Jesus Christ, so sagen sie im englischen Sprachraum heute in den Gottesdiensten oder im großen spanischen Südamerika, creo in solo Dios und creo en un solo Señor Jesu Christo. Mir war diese Besinnung auf die ökumenische Stärke unseres Glaubensbekenntnisses wichtig, weil es auf der anderen Seite immer wieder Streit gab und gibt, ob man dieses Glaubensbekenntnis überhaupt und vor allem heute noch verwenden soll. Weil wir uns heute mit dem zweiten Abschnitt von Jesus Christus beschäftigen, will ich das nicht übergehen, weil vor allem Teile dieses Abschnitts immer wieder als Stolpersteine wirken. Wir würden, wenn wir heute ein Glaubensbekenntnis entwerfen, manches anders formulieren und würden andere Betonungen anbringen. Jesus wäre uns näher, wenn er als Bruder bezeichnet würde. Die Verbindung zum alten Bund Gottes mit Israel würden wir durch die Geburt Jesu als Jude deutlich machen und im Zusammenhang von Kreuz und Auferstehung würden wir betonen, dass die Liebe Gottes darin besteht, dass dieses geschehen ist und dass uns Erlösung und das Heil darin zugeeignet wird. Tatsächlich finden wir es so auch in einem Heft unserer Landeskirche unter der Überschrift "Daran glauben wir". Unter Landesbischof Gerhard Mayer wurde bis 2005 ein Konsens erarbeitet, der das Glaubensbekenntnis für unsere Zeit aktualisierte. So eine Neuformulierung ist wichtig, weil der Glaube immer in der Sprache der Zeit formuliert werden muss. Schließlich gehört das Bekenntnis zu Gott nicht nur in den Gottesdienst, sondern auch in die Gesprächsgruppen, in den Unterricht, in Schulen und Familien, in das Gespräch von Mensch zu Mensch. Dafür sind sprachliche Brücken zu bauen in die jeweilige Lebenswelt. Andererseits bin ich überzeugt davon, dass auch die württembergische Neuformulierung wieder schneller vergessen sein wird als das uralte apostolische Glaubensbekenntnis. Das Neue kann nur dann vom ewig gleichen Gott gültig sprechen, wenn es im Gespräch mit einer Tradition entsteht, die beständig ist. Diesem Gespräch mit der Tradition dient auch unsere Predigtreihe, die uns für unser Leben das alte Bekenntnis näher bringen will. Die Stärke des alten Bekenntnisses bleibt seine Ursprünglichkeit. Es ist so alt, dass man mit aller Forschung nicht mehr sagen kann, wer was genau wann dazu beigetragen hat. Es kommt sozusagen aus der Urzeit. Das brachte schon seit vielen Jahrhunderten der Name auch zum Ausdruck, apostolisches Glaubensbekenntnis oder lateinisch Apostolicum. Zu Zeiten im 4. Jahrhundert hat man sich die Entstehung des Apostolikums so vorgestellt und erzählt. Die 12 Apostel waren da im Zusammenhang der Geschichte versammelt, die wir vorhin als Schriftlesung gehört haben. Sie wurden von Jesus mit dem Heiligen Geist begabt und dann formulierten sie der Reihe nach das Bekenntnis. Nach dem Motto, Petrus sagte, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Andreas fügte hinzu, und an Jesus Christus, seinen Sohn, und so weiter durchs ganze Bekenntnis hindurch. So die Version in einer Predigt zum Glaubensbekenntnis aus dem 4. Jahrhundert. Diese Geschichte ist aber sicher nicht historisch. Sie zeigt jedoch, wie stark man dieses Glaubensbekenntnis schon immer mit den Anfängen des Osterglaubens verbunden hat. Heute geht man davon aus, dass unser Apostolikum im Taufgottesdienst seinen Ursprung hat als Taufbekenntnis, dass seine früheste Form in Rom entstand und dass es nach 500 dann im ganzen nördlichen Europa verbreitet war. Die katholische Kirche hat es im Messformular überliefert und unsere evangelische Kirche hat es in ihre Bekenntnisschriften aufgenommen. Die Ursprünglichkeit ist seine Stärke, weil eben daran nichts herumgemacht werden kann, ohne die Ursprünglichkeit zunichte zu machen. Bei der Neuapostolischen Kirche habe ich beispielsweise gefunden, dass sie den drei Artikeln des Glaubensbekenntnisses noch weitere hinzufügt, mit denen die dortigen Sonderlehren verbindlich gemacht werden. Das macht das ursprüngliche gemeinsame Bekenntnis zunichte und die Kirchengemeinschaft unmöglich. Jetzt aber endlich zum eigentlichen Text. Sie finden das Glaubensbekenntnis in Ihren Köpfen, so habe ich es vorhin gemerkt, das lief gut, aber Sie finden es auch im Gesangbuch und zum Mitlesen ist es da einfacher. Bei der Nummer 686 bitte Sie, das mal aufzuschlagen. Es gibt da noch ein Glaubensbekenntnis bei der Nummer 687, das Nizänische. Das entstand in altkirchlichen Konzilen, wurde im Jahr 381 beschlossen. Dazu kann ich nicht jetzt heute auch noch viel sagen, aber es lohnt sich auch dieses Mal zu lesen. Es ist theologisch meines Erachtens noch schöner. Wir bleiben aber bei Nummer 686, bei unserem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und noch präziser heute beim zweiten Teil, dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Dazu will ich wiederum zwei Teile machen, nämlich zur Menschheit einen und zur Gottheit Jesu einen. Die beiden Teile sind ein Vorschlag zur Gliederung, bei der die göttliche Seite den Rahmen bildet um die menschliche Geschichte Jesu. Mit dem alten Thomas von Aquin hat jeder Teil 7 Unterartikel, das heißt, es werden 7 Inhalte von der Gottheit Jesu bekannt und 7 von der Menschheit Jesu. Eingeweihten wird dabei klar sein, dass damit die Vollzahl gemeint ist, die biblische 7, also bedeutet 7-mal Mensch und 7-mal Gott, dass Jesus vollständig als Mensch und vollständig als Gott geglaubt wird. Beginnen wir mit der Menschheit. Damit ist der Bereich gemeint im Glaubensbekenntnis, in dem Jesus war wie wir, von der Geburt bis zur Auferstehung. Denn auch wir wurden geboren und wir werden auferstehen. Von 1 bis 7 kommen wir dabei, wenn wir immer die Tunwörter oder Verben als einen Teil nehmen. In der Zeile gekreuzigt, gestorben und begraben sind es dann 3 Teile und sonst ist jede Zeile ein Teil. Und jetzt will ich es mit Ihnen mal so probieren, dass ich immer die Nummerierung lese und wir dann gemeinsam den jeweiligen Teil sprechen. Es beginnt in der Zeile von der Geburt. Erstens, geboren von der Jungfrau Maria. Zweitens, gelitten unter Pontius Pilatus. Drittens, gekreuzigt. Viertens, gestorben. Und fünftens, begraben. Sechstens, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Siebtens, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Soweit diese 7 Artikel zum Menschsein Jesu. Im Grunde ist das ein Evangelium in Kurzfassung. Auch die Evangelien in der Bibel sind so, dass sie bei der Passionsgeschichte, beim Leiden Jesu, einen großen Schwerpunkt machen. Mir gefällt, dass wir mit dem Glaubensbekenntnis unsere 3 großen Christusfeste bekennen und ihren Inhalt. Weihnachten mit der Geburt, den Karfreitag mit Kreuz und Begräbnis und das Osterfest mit der Auferstehung von den Toten. Weil das so ist, müssen diese Teile auch nicht groß erklärt werden. Diese Geschichte kennen Sie alle. Da gehe ich bei Ihnen heute Morgen davon aus. Nur 2 Bemerkungen zu Einzelheiten müssen wohl sein, weil hier immer die Stolpersteine liegen, wenn es Streit gibt ums Apostolikum. Diese Punkte sind die Jungfrauengeburt und der Abstieg ins Totenreich. Können wir das heute so sagen? Das wäre nun zum Teil Stoff für einen ganzen Vortrag. Im Rahmen dieser Predigt möchte ich es weniger differenziert halten, sondern einfach die Gründe aufzählen, die es auch kritischen Zeitgenossen möglich machen können, das Apostolikum gottesdienstlich mitzusprechen. Zuerst zur Jungfrauengeburt. Geboren von der Jungfrau Maria. Diese Zeile hat ihre theologische Bedeutung darin zu sagen, dass die Menschheit Jesu an seiner Gottheit anknüpft. Oder andersherum, dass Jesus als Person nicht rein innerweltlich entstandener Mensch ist. Für die antiken Menschen musste das eine andere Geburt sein, denn man stellte sich auch die unsichtbaren Anteile eines Menschen immer stofflich vor. Hinten in unserer Kirche ist ein Bild von einem Seelleibchen, das zum Himmel fährt. Also man hat sich die Seele auch irgendwie stofflich vorgestellt. Und dann ist da der Mensch das, was bei seiner Geburt in ihn hineinfließt. Es geht in dieser Zeile auch um Jesus, um das, wie er geboren wird und nicht darum, von Maria eine Unbeflecktheit zu glauben. Wenn mich historische Zweifel am Wunder der jungfräulichen Geburt treffen, dann halte ich meinen Zweifel an dieser Stelle entgegen, wie relativ klein das Wunder einer jungfräulichen Geburt ist gegenüber dem, dass wir Jesus als Herrn der Welt bekennen und als den Christus, der auferstanden ist. Warum soll nicht, wenn Gott die ganze Welt geschaffen hat und Jesus aus dem Grab auferstanden ist, auch in seiner Geburt ein Wunder liegen können? Auch historisch ist klar, dass etwas Unerklärtes in der Geburt des Jesuskindes liegt, die nach der sichtbaren Seite eine normale Schwangerschaft und Geburt gewesen ist. Die Überlegung, dass das größere Wunder und die Bedeutung Jesu für meinen Glauben an anderer Stelle liegt, macht mich auch bereit, die Frage danach, wie sich's mit der Jungfrauengeburt verhält, nicht zu hoch zu gewichten. Nicht der Glaube an ein bestimmtes Verständnis der Jungfrauengeburt rettet, sondern der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wer Jesus als den Auferstandenen bekennt, der mag im Umgang mit der Jungfrauengeburt seine Freiheit haben. Notfalls soll er das Wörtchen Jung nicht sprechen, sondern nur hören oder bei Jungfrau an eine junge Frau denken. Insgesamt ist an dieser Stelle stark, dass unser Glaubensbekenntnis geerdet ist. Es nennt die Maria und denkt damit an die Frau, die Jesus geboren hat. Diese Stelle betont im Zusammenhang mit der Zeile davor, empfangen durch den Heiligen Geist, dass Jesus nicht senkrecht vom Himmel fiel auf die Erde, sondern unter menschlichen Umständen Mensch wurde. Zweiter Hauptkritikpunkt am Apostolikum ist die Zeile zum Totenreich. Im Hintergrund dieser Zeile steht die Frage, wo Jesus gewesen ist in den 3 Tagen zwischen Karfreitag und Ostern. Um es vorweg zu sagen, kein Mensch weiß es. Auch die biblischen Hinweise dazu sind nicht ganz deutlich. Klar ist, dass sich Christen zu allen Zeiten gewünscht haben, dass die Erlösung auch denen möglich ist, die gestorben sind, ohne von Jesus erfahren zu haben. Das wäre heilsgeschichtlich verwirklicht, wenn Jesus denen predigt im Totenreich, wenn Jesus denen gepredigt hat, die schon im Totenreich waren. Und wenn er dem Tod im Totenreich auch die Macht genommen hat. Vorhin haben wir als Psalmgebet das unseres Wissens älteste Christuslied gebetet. Aus dem Philipperbrief, es stammt aus den ersten Jahren oder Jahrzehnten nach der Kreuzigung. Dort klingt die Vorstellung vom Totenreich auch schon an, wenn es da heißt, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Weil wir besser daran tun, das Jenseits ganz Gottes Zuständigkeit zu überlassen und weil in unserem Weltbild kein Unter der Erde mehr lokalisiert werden kann, denke ich in dieser Zeile daran, dass sie etwas ganz Wichtiges von Jesus betont. Er ist wirklich den Weg vom Himmel ganz hinabgestiegen, bis ans allerunterste Ende, das ein menschliches Leben nehmen kann im Tod. Dem entspricht, dass er immer wieder die Menschen angesprochen hat, die die Untersten waren, die Ausgestoßenen und Verachteten und die geistlich Toten. Jesus hat all diesen Menschen Hoffnung gemacht, sie geistlich auferstehen lassen und ihnen die Hoffnung geschenkt, dass sie einmal mit ihm auferstehen werden, weil der Tod besiegt ist. Damit weiter zum zweiten Teil, zum Bekenntnis zur Gottheit Jesu. Im Apostolikum kann man für die Gottheit Jesu ebenfalls 7 Schritte finden. Hier geht es um die Inhalte, die nicht vom Menschen Jesus ausgesagt werden. Weil das im Text schwerer einzuteilen ist, lese ich allein, aber bitte Sie im Geiste mitzulesen. Die Gottheit bildet einen Rahmen, also den Anfang und das Ende des Christusbekenntnisses. Ich glaube an Jesus. Erstens den Christus, zweitens den eingeborenen Sohn, drittens unseren Herrn, viertens empfangen durch den Heiligen Geist. Dann kommt der Teil zur Menschheit und fünftens aufgefahren in den Himmel, sechstens er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, siebtens von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es geht also so, nachdem der Name Jesu genannt ist, werden ihm die großen biblischen Begriffe der göttlichen Herrlichkeit und Hoheit zugeschrieben. Er ist erstens der Christus. Das ist griechisch und bedeutet der Gesalbte. Hebräisch heißt es der Messias und damit bekennen wir, dass Jesus der ist, der schon im Alten Testament angekündigt war. Dann ist Jesus zweitens der Eingeborene, also Einzige und Einzigartige, der Sohn, der als Sohn eine unauflösliche Beziehung zum Vater hat. Drittens ist Jesus der Herr, der die Macht hat. Er ist viertens Mensch, aber durch und durch voll der Macht des Heiligen Geistes, empfangen durch den Heiligen Geist. In dieser Macht geht er durchs Leben, vollbringt Wunder und predigt vollmächtig vom Reich Gottes. Da folgen dann die Sätze zur Menschheit Jesu. Nachösterlich geht es weiter mit solchen Hoheitstiteln, göttlichen Hoheitstiteln. Jesus ist fünftens der Himmlische, durch die Himmelfahrt, allgegenwärtig und bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus ist sechstens der König, der zusammen mit dem Vater die Herzen und die Geschicke der Welt regiert. Jesus ist schließlich siebtens der Richter und Erlöser, auf den das Ende der Zeit zuläuft. Mit dem Ende der Zeit sind wir an einer Eigenart, die für mich zum Wichtigsten an unserem Glaubensbekenntnis gehört. Es erzählt Geschichte. Nicht nur im Mittelteil beim Evangelium von der Menschheit Jesu, sondern auch im Bekenntnis zu seiner Gottheit. Insgesamt geht es durch die ganze Heilsgeschichte von der Schöpfung, der Einheit mit dem Vater, über die Sendung des Sohnes bis zur Vollendung der Welt. Dass unser Glaubensbekenntnis Geschichte erzählt, möchte ich betonen, weil auf diese Weise wir selbst ins Spiel kommen. Mit der Nennung des Pontius Pilatus verortet sich diese Geschichte in unserer Weltgeschichte. Oder auch umgekehrt, die Weltgeschichte wird in der Heilsgeschichte verortet. Das Apostolikum ist nicht abstrakt, nicht abgehoben über der Welt, ein Gedankengebäude, sondern es erzählt vom Glauben an einen Gott, der in die Geschichte der Menschen kommt und sie vollendet. Warum ist das gut so? Ich habe versucht, mir den Unterschied klarzumachen und ein Beispiel konstruiert. Da könnte sich ein Hemminger Mann beispielsweise zu seiner Frau so abstrakt bekennen, sagen, Hanna ist meine Frau, 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, 65 Kilo schwer, Hochzeitstag war am 5. Mai 1992 in Hemmingen. Er kann es auch anders machen, etwas erzählender. Ich glaube, dass Hanna meine Frau ist, eine einmalige Frau ist, deren Mutter Elisabeth ist, die in Mainz aufgewachsen ist und die mich vor 15 Jahren in Hemmingen geheiratet hat. Ich glaube, dass sie bei mir bleibt, bis der Tod uns einmal scheidet. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, das war jetzt etwa so formuliert wie im Glaubensbekenntnis. Da wollte ich den Unterschied zeigen zwischen einem reinen Aufzählen von Fakten, die man sozusagen für wahr halten muss, und dem, dass Glauben Vertrauen ist. Bei den Fakten kommt es nicht zum Ausdruck, was es bedeutet für den, der sie aufzählt. Und im zweiten Beispiel ist es die gleiche Frau, aber der Mann ist viel stärker Teil der Geschichte und bringt Vertrauen in sie zum Ausdruck, indem er sagt, ich glaube, dass sie bei mir bleibt, bis uns der Tod einmal scheidet. So will das Glaubensbekenntnis auch sein. Nicht etwas, was für sich steht, nur etwas über Gott sagt und mit mir nichts zu tun hat, sondern meine Geschichte. Das Glaubensbekenntnis redet davon, worauf wir uns verlassen. Und da ist es sogar noch stärker als das Beispiel vorhin. Denn es sagt nicht nur, ich glaube das, sondern ich glaube an. Da steckt absolutes Vertrauen drin. Das sagen wir ganz selten von einem Menschen und wir können das eigentlich und auf Dauer nur von Gott sagen. Ich glaube an Gott und an Jesus Christus. Abschließend möchte ich in diesem Sinne Ihre Aufmerksamkeit noch auf ein einziges Wörtchen richten, das unseren, ich weiß nicht, ob Sie es gleich wissen, wo das steht, unseren, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das ist die einzige Stelle außerdem, ich glaube, wo wir beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses selbst vorkommen. Darauf kommt es im Ganzen an, dass Jesus mein Herr ist und dass diese Geschichte, die da erzählt wird, meine Geschichte ist. Das hat Martin Luther klassisch wichtig gemacht und abschließend möchte ich vorlesen, wie er seine Erklärung zum zweiten Artikel von Jesus Christus formuliert. Viele haben es auch auswendig gelernt, als sie Konfirmandinnen und Konfirmanden waren. Heute machen wir das nicht mehr, aber es lohnt sich auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich, verlorenen und verdammten Menschen, erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in diesem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Amen. Quasi als Fortsetzung dazu habe ich das nächste Lied ausgewählt von Martin Luther, das ein Beispiel ist dafür, wie er Heilsgeschichte erzählt und sie ganz persönlich erzählt, dass Christus mit mir da eine Beziehung hat. 341, nun freut euch, lieben Christengemein, wir singen die erste Strophe und die letzten vier Strophen.